Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute Matthias Schuh. Er ist Co-Founder von Recode Law. Hallo Matthias.
Ja, hallo Patrick. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Erzähl doch am Anfang mal direkt, was ist Recode Law?
Gerne. Wir haben uns bei Recode Law immer als Plattform verstanden. Also Plattform in erster Linie, um zusammenzukommen, um möglicherweise gemeinsame Events zu veranstalten,
ja,
und Content zu createn. Und das Ganze, der Name nimmt es schon so ein bisschen vorweg, im Bereich Legal Tech und Recht der Digitalisierung. Also wir sind damals gegründet worden als studentische Initiative, das heißt klar mit einem studentischen jungen Ausrichtung. Und wollten quasi ja in erster Linie erstmal zusammenkommen, weil uns das Thema interessiert hat, und wollten quasi anderen Interessierten auch diese Möglichkeit des Forums bieten.
Wie lange ist das denn her? Wann wurde das denn gegründet?
Wir haben uns letztlich gegründet im Sommer 2018, also nicht ganz 6,5 Jahre, schon ein bisschen her. Da sah Legal Tech auch noch anders aus. Genau.
Also da Legal Tech, ich sage das ja immer oft, dass das so anfing für mich 2015, 2016, wo der Begriff sich so langsam durchsetzte und dann gab es so die ersten Legal Tech Firmen. Ne? Software gab es ja auch schon vorher viel, die hieß nur nicht so. Und dann kamen eben diese Automatisierungstools und das war so ein bisschen das Neue, was Legal Tech hieß. Und da wart ihr natürlich 2018, ist schon ziemlich früh schon dabei. Legal AI, Legal KI, das war noch nicht so auf dem Fokus, ja. Das kam ein bisschen später. Aber wer hat das denn alles gegründet? Vor allem, wie viele Leute waren dabei? Also du bist ja Co-Founder, ja.
Genau.
Und wie kam man dann auf die Idee, das überhaupt machen zu wollen?
Ja, es war letztlich eine kleine Freundesgruppe aus Münster damals. Wir waren, oder ich glaube, von unseren 7 Gründungsmitgliedern, die wir dann auch für die Vereinsgründung damals brauchten, waren 6 damals im Venture Club, also ein, ich sag mal, eher BWL ausgerichteter, ja, eine Initiative, die sich auch mit dem Thema Gründung und dem Ganzen drumherum auseinandergesetzt hat. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt die Fintech-Branche, es gibt die Insurtech-Branche, es gibt ja auch die Legaltech-Branche, sollen wir da nicht mal auch mal was machen? Und dann kamen wir relativ schnell auf den Trichter, dass wir doch dann lieber was Eigenes machen, quasi so eine eigene Ausgründung machen. Und ja, es war dann im Prinzip dieser Kern in Münster, also wir kannten uns alle schon vorher, der sich mit dem Thema befasst hat. Und dann ist das Ding immer größer geworden und auch deutlich über Münster hinaus, ja.
Ja, erzähl doch mal, wie es dann so anfing. Also man setzt sich zusammen und hat dann die Idee und dann seid ihr an andere Unternehmen, Kanzleien und so weiter mit dieser Idee herangetreten oder was? Wie waren da so die ersten 1-2 Jahre? Das stelle ich mir sehr schwierig vor, weil Legal Tech da ja gerade mal, ja vielleicht, also bekannt war es dann, wurde langsam bekannt, ne?
Ja.
Aber es war ja noch nicht so das Thema eigentlich.
Ja, total. Also es ist eigentlich ganz, ganz interessant, weil da auch einige Personen, die jetzt im deutschen Legal Tech Spektrum ganz zentrale Rollen hatten oder immer noch haben, auch eine große Rolle gespielt haben. Und zwar fing das damals an, dass wir bei einem Symposium, das auch studentisch initiiert wird in Münster, uns das Thema Robo-Judges dann irgendwie auf das Thema Robo-Judges gestoßen sind.
Ach, sieh mal.
Und sind dann auch über Umwege vor allem auf Micha Grupp von Brighter gestoßen. Damals gab es Brighter so noch nicht, aber die Idee war, glaube ich, die bestand schon. Und dann haben wir gesagt, boah, das ist ja total spannend. Das möchten wir irgendwie weiterverfolgen. Wir wollen da weiter rein, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass es an der Uni Münster, an der rechtswissenschaftlichen Fakultät und auch über Münster hinaus gar keine Angebote gibt, wo man sich mal erstmal über das Thema so informieren konnte. Und da haben wir gesagt, da braucht es doch jetzt mal irgendwie was. Was ist denn überhaupt Legal Tech? Ne? Was ist das? Und welche Potenziale hat das Ganze? Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir es halt irgendwie selber auf die Beine stellen. Also müssen die Leute, wenn die nicht schon bei uns an der Uni irgendwie beherbergt sind, dann müssen wir sie doch vielleicht einladen nach Münster, irgendwelche Events veranstalten. Und in erster Linie wollten wir uns ja irgendwie einfach auch gegenseitig austauschen. Ne? Also der eine hat das gelesen und hat es dann rumgeschickt. Und so ist das Ganze dann relativ schnell ist der Stein ins Rollen gekommen. Und wir haben auch schnell gemerkt, dass diese Events auf einen unglaublich großen Widerhall gestoßen sind. Also bei unserem ersten Event damals in Münster, was wir dann irgendwie, ich glaube, im Januar 2019 gemacht haben, da haben die Leute uns die Bude eingerannt. Und so haben wir gemerkt, ja, es kann vielleicht über diesen kleinen Nukleus irgendwie hinausgehen, sondern das könnte was richtig Großes werden. Und wir hatten da natürlich auch Glück, dass es ein Zeitpunkt war, wo noch wenig bekannt war und wo, ich sag mal, die Legal Tech Welt auch noch sehr klein war, zumindest in Deutschland. Und man sehr, sehr schnell auch an Personen rangekommen ist und gerade über LinkedIn einfach sich vernetzen konnte und super offen und easy sprechen konnte. Und was dann aber auch schnell ein Faktor für uns geworden ist, dass wir auch jetzt von unseren auch teilweise jetzigen Partnern noch auch relativ früh Bereitschaft gespürt haben, Geld auch zu investieren in uns, also uns zu sponsern, uns zu unterstützen, damit wir eben auch unsere Veranstaltung entsprechend ausgestalten können und nicht nur informative Veranstaltungen veranstalten könnten, sondern aber auch irgendwie attraktive Veranstaltungen, also in schönen Locations dass wir Speaker zum Beispiel einladen konnten und auch in ein Hotel unterbringen konnten. Das war, glaube ich, auch ganz wichtig, weil es ja immer noch sehr verstreut war in Deutschland.
Was habt ihr denn, abgesehen von den Veranstaltungen, jetzt vielleicht bis zum heutigen Zeitpunkt mal so overall, also ich kenne euren Podcast, den ihr macht, dann gibt's Veranstaltungen, es gab Veranstaltungen, gibt's die noch und was passiert außerdem denn noch?
Das ist eine gute Frage. Also die Veranstaltungen, die wir, mit denen wir begonnen haben, die gibt's in der Form als Präsenzveranstaltungen nicht mehr so stark. Wir haben nämlich gemerkt, das Thema ist deutschlandweit. Wir haben Mitglieder mittlerweile quasi durch ganz Deutschland verteilt. Da ist die Präsenzveranstaltung eigentlich nicht mehr das Format, was so zieht. Also es gibt auch immer noch Präsenzveranstaltungen, aber wir versuchen da mehr über wirklich Online-Veranstaltungen, spätestens nach Corona, das Thema zu pushen, weil wir einfach merken, da erreicht man mehr Leute und da können wir einfacher mit spannenderen Personen quatschen, als wenn wir sie jetzt irgendwo hin verfrachten müssen. Das ist das eine. Die Content-Sparte, die ich ganz am Anfang genannt habe, also der Podcast, wir haben den Newsletter, das New Law Radar, der, ich sag mal, auch so ein bisschen über die Grenzen von Legal Tech hinaus mal links und rechts schaut, was ist denn spannend oder was finden wir spannend, die Redakteure des Newsletters. Den haben wir als weiteres Content-Format und worauf wir, glaube ich, sehr, sehr stolz sind, ist auch unsere interne Wissensvermittlung. Also wir haben davor, es sind jetzt glaube ich auch schon knapp 3-4 Jahre, die Student Driven University haben wir es genannt, gegründet, wo wir hingehen und uns als Mitglieder intern, also nicht über die Grenzen von Record Law hinaus, zusammenschließen in so einer Art Semesterstruktur, dass man sagt, man arbeitet mit anderen Mitgliedern ein Semester an einem Thema, hat im Idealfall auch vielleicht ein Outcome. Also man könnte, ich sag mal, ein Tool programmieren. Man kann aber auch einfach sagen, wir wollen das Thema nur mal vorstellen als PowerPoint unseren anderen Mitgliedern oder vielleicht einen Aufsatz, irgendwo einen Blogartikel. Da ist man ziemlich frei, aber dass man sich in dieser Student-Driven University zusammentrifft als Arbeitsgruppe und da dann eben sich einem Thema widmet, worauf man ist.
Ja.
Das ist so der wichtigste, glaube ich, interne Wissensvermittlungsmechanismus, den wir haben.
Und du sagtest ja, das hatte 2018 angefangen. Jetzt sind wir ja schon ein paar Jährchen weiter. Kannst du was sagen zu der Größe, wenn man sich das ein bisschen vorstellt? Du sagtest ja, es ging dann schon weit über Münster hinaus und wurde relativ schnell durch Corona wahrscheinlich erst recht nochmal gepusht, quasi nicht mehr nur auf die Uni oder den Ort Münster bezogen, sondern deutschlandweit. Ne? Und wie ist das denn heute? Hast du da irgendwie ein paar Zahlen, wie viele Leute da so mitmachen, damit man das ein bisschen mehr versteht?
Ja, also ich glaube, wir sind mittlerweile knapp über 200 Mitglieder, haben Standorte, jetzt hoffe ich, vergesse ich keinen, in Berlin, in Hamburg, den gemeinsamen Rheinland-Standort, also Köln-Düsseldorf, Bonn und dann natürlich Münster und mittlerweile auch München, Passau und Leipzig, also auch, ich sag mal, auf der Karte ganz gut verteilt.
Ja.
Genau, und die Mitgliederzahlen, ich glaube, Passau ist mittlerweile sogar unser mitgliederstärkster Standort. Und wir haben natürlich, aber das ist eher die Ausnahme, auch im Ausland ab und an mal Mitglieder. In der Regel dadurch bedingt, dass eben Personen, die jetzt an einem deutschen Standort waren, dann auch irgendwie im Ausland
Austausch, sowas
mittlerweile.
wahrscheinlich, ne?
Genau, genau.
Ja. Vielleicht noch mal ein bisschen zu dir. Du hast auf jeden Fall das erste Staatsexamen, glaube ich. Was machst du zurzeit im juristischen
Genau.
Bereich?
Genau, ich habe das erste Staatsexamen gemacht und promoviere im Moment zu den europarechtlichen Grundlagen der neuen KI-Verordnung hier in Köln bei Professorin Rustalski. Ja, und arbeite auch da im Lehrstuhl.
Ja, wenn du die letzten paar Jahre auch mit Recode Law noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, ja, was hat dir das persönlich gebracht vielleicht, dass das also dich nicht nur selber mit Legal Tech ein bisschen beschäftigt hast, sondern also wo siehst du den Unterschied jetzt zwischen jemandem wie dir anstatt einem Studenten bis zum ersten Examen dann natürlich, ja, also quasi deinen Lauf, der das alles nicht gemacht hätte. Meinst du, das kann man trotzdem oder hätte man trotzdem erfolgreich alles machen können für die Berufswelt, die jetzt so in den nächsten paar Jahren ansteht, oder ist das schon wichtig? Glaubst du persönlich, dich damit beschäftigt zu haben, mit so Themen wie Legal Tech und jetzt auch so ein bisschen Legal AI natürlich?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Personen, die jetzt merken und auch in den nächsten Jahren noch merken werden, dass sie sich auf jeden Fall damit beschäftigen müssen. Also es gibt ja dieses berühmte Zitat, dass nicht der Anwalt ersetzt wird durch die KI, aber der Anwalt ersetzt durch den anderen Anwalt, der die KI benutzt. Also ich glaube, da glaube ich auch fest dran. Und es gibt da einige, die jetzt merken, oh, ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Weise zu spät ist, aber freue mich natürlich, das aus irgendwie so einem natürlichen Interesse und nicht aus einem extrinsischen Druck irgendwie der Berufswelt gefallen zu müssen, ja, jetzt einfach schon ein gewisses Vorwissen da ist und man sich damit beschäftigt hat und vor allem auch in diesem Modus von Recode Law, also aus einem, ich sag mal, ja, aus dem reinen Interesse heraus, einfach mal ausprobiert zu haben, was gibt es denn da, was ergibt Sinn und einfach sich mal die verschiedensten Sachen angeguckt zu haben. Also jetzt ohne direkt daran zu denken, wie kann ich das für meinen eigenen Nutzen einsetzen. Und ich würde es auch jedem wieder so empfehlen, zu sagen, man kann sich natürlich auch anderweitig engagieren und das ist auch super, aber mir hat es irgendwie das juristische Studium auch so ein bisschen versüßt, weil wenn man in der Examensvorbereitung tagtäglich nur irgendwie die Lehrbücher wälzt, dann ist es ganz cool, auch so, ja, so was Schöpferisches, Kreatives zu machen, indem man sich engagiert und überlegt, welches Event können wir als nächstes veranstalten und das natürlich mit einem für mich sehr interessanten Grundthema.
An welche Events erinnerst du denn dich, wo vielleicht besonders tolle, besonders spannende Dinge passiert sind? Hast du da irgendwie so ein paar Ideen noch, wo du sagtest, dass das ist irgendwie ganz cool gewesen oder so?
Ja, ich glaube, wir hatten da gerade in der Anfangszeit, das ist natürlich sehr präsent, weil ich damals auch noch für die Events selbst verantwortlich war, quasi im Vorstand. Das ist natürlich nochmal prägender gewesen. Ich kann mich sehr gut natürlich noch an das erste Event erinnern, wo ich eben schon gesagt habe, die Leute uns die Bude eingerannt hatten und wir
Das
vorher.
war 2018
Das
oder
war Anfang
etwas später?
2019, ich glaube ganz früh im Januar 2019, das war, weil wir damals waren viele unserer damaligen Vorstandsmitglieder oder das waren Mitglieder und gleichzeitig Vorstandsmitglieder damals noch, weil wir erst zu siebt waren. Wir waren alle verteilt über Europa aufgrund unseres Erasmus-Studiums, hatten uns dann monatelang nicht gesehen und dann haben wir das Ganze irgendwie remote schon von Anfang an organisiert. Also der Verein war immer schon remote. Und wussten natürlich gar nicht, interessiert sich da überhaupt jemand für, ne? Also ganz wenige Mittel für Werbung. Und auf einmal standen die Leute da, der Raum wurde immer voller, und wir haben gemerkt, ja, das ist ein Thema, das kann man weiterverfolgen.
Aber was für Leute kamen da? Also es waren jetzt nicht nur Studenten, sondern auch Leute von Kanzleien, Rechtsabteilungen, Legal Tech Softwarefirmen und so weiter?
Nee, waren in Münster damals vor allem Studenten. Ich würde sagen,
okay,
alle schon fortgeschritten, also viertes Semester plus. Aber genau, es waren alles Studenten, die das Thema interessiert.
Hattet ihr denn dann so in der nächsten Zeit Kontakt aufgenommen, wo ich mal von ausgehe, mit Professoren an dieser Uni, also Münster oder vielleicht auch an anderen? Und wie kam denn da das Thema so an? Also das würde mich mal interessieren.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wir da sehr gemischte Erfahrungen gemacht haben. Also wir hatten ein Vorwurf, oder wir wurden von Professoren teilweise dann auch zum Gespräch eingeladen, sind aber auch immer aktiv auf sie zugegangen. Einmal wurden wir eingeladen, da wurde uns dann ja mehr oder weniger der Vorwurf gemacht, was wir denn mit dem Geld machen würden, ne? Also dass wir die Sponsorengelder, die wir relativ früh generieren konnten, doch in die eigene Tasche stecken würden und gar nichts zum Thema machen würden. Das war so eine negative Erfahrung, aber wir haben auch super viele sehr positive Erfahrungen gemacht, also in Münster, aber auch in ganz Deutschland, und haben ja auch mittlerweile in unserem Beirat einige Vertreter aus Forschung und Lehre sitzen, die da super interessiert waren und die uns, glaube ich, auch in der Entwicklung extrem weitergeholfen haben inhaltlich, weil sie einfach immer ein offenes Ohr hatten und nochmal neue Anregungen, was für Themen denn spannend sein könnte.
Es kam schon bei vielen quasi auch sehr positiv an, wenn ich das so richtig verstehe, ja?
Ja, also ich würde sagen, wenn wir in der Gesamtsicht waren die Personen uns eigentlich eher positiv gesonnen. Also sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis, und das ist, glaube ich, auch wichtig gewesen, also dass wir die schnell Kontakte aufbauen konnten, alle sich mehr oder weniger gefreut haben, mit uns zusammenzuarbeiten, weil es damals natürlich auch sehr neu war alles. Das war vielleicht dann auch ein bisschen einfacher, als es jetzt vielleicht wäre.
Wie hast du denn diesen, ja, ein bisschen so einen Wechsel mitbekommen? Ich sage das auch immer, es gab ja erst diese Legal Tech Geschichten, du sagtest ja schon, bei euch war das 2018, für mich fing das auch so 2016 an ungefähr, ja, kam so Legal Tech, die ersten Software, die sich so nannten, vor allem so Automatisierungsgeschichten waren das ja viele, und dann gab es ja schon die Diskussion, brauchen wir da noch Anwälte, was natürlich totaler Quatsch war, aber die gab es am Anfang eben nun mal. Und dann flachte das, ich fand, so ein bisschen ab in den letzten paar Jahren und hatte dann so einen neuen Wind bekommen durch, ja, im weitesten Sinne eigentlich ChatGPT, Legal AI, Legal KI, was es da jetzt eben alles so gibt. Das ist immer so ein richtiger Aufschwung gekommen, wo auch diese Frage mit dem, werden jetzt Anwälte ersetzt, nochmal auch neu zu beantworten ist sicherlich, weil sie eben anders ist als durch eine automatisierte Dokumentensoftware oder so. Ja. Ja, also wie ist das denn bei dir gewesen, als diese Legal-KI-Geschichte jetzt so aufkam? Hat dich das nochmal neu auch beeinflusst oder irgendwie inspiriert oder so? Du sagtest ja selber, dass du im Bereich KI-Verordnung da auch gerade tätig bist. Ja, wie ist dein Blick da drauf?
Total. Also diese, ich sag mal, diesen Aufschwung und den Abschwung und dann den wieder Aufschwung, den habe ich auch so miterlebt. Also es war von Anfang an so, dass man ja KI schon immer so ein bisschen mitgedacht hat. Aber das war noch so in weiter Ferne. Es war immer das große Thema, woher kommen die juristischen Daten, also Zugang zu Gerichtsurteilen und so weiter, wurden ja damals schon auch diskutiert, ohne dass man jetzt auch diesen, ich sag mal, den ganzen Aufschwung, den man durch die LLMs gesehen hat, da schon mitgedacht hat. Und als das jetzt wieder aufkam, dachte ich mir im ersten Moment auch so, ja, haben wir denn jetzt diese Hürden, die wir damals schon eigentlich identifiziert haben, sind die denn jetzt geklärt und sind wir jetzt endlich so weit, dass quasi diese ganzen Träumereien, die es vorher noch waren, jetzt Realität werden. Und bis jetzt finde ich das sehr, sehr spannend, was da passiert. Und es ist ja auch so, dass sich da jetzt Anbieter um Anbieter auch übertrumpfen, was die Fortschritte angeht und was natürlich auch die Verlässlichkeit der Systeme angeht. Und ich meine, das ist ja letztlich dann, und da kollidiert das Ganze ja so ein bisschen mit dem, was ich in meiner Forschung jetzt mache, wo wir dann darüber nachdenken müssen, welche Grenzen müssen wir denn da ziehen und gibt es quasi oder bleibt, wenn wir die Grenzen so ziehen, wie wir sie ziehen wollen, bleibt dann überhaupt noch was an Anwendungsfall? Und das finde ich natürlich super interessant. Ne? Also das ist ja ein Anwendungsfall, jetzt mit Blick auf die KI-Verordnung kann ja Legal Tech dann auch oder Legal AI dann auch einnehmen. Und das ist natürlich so die äußerste Grenze, die wir ziehen, ja.
Ja, richtig. Also die KI-Verordnung ist ja logischerweise die europaweite. Und da ist ja auch immer eine der Diskussionen, geht das vielleicht zu weit auf Kosten der technologischen Fortschritts quasi der künstlichen Intelligenz, ja, also weil es eben in Amerika wahrscheinlich auch gerade jetzt weniger oder viel weniger restriktiv ist, ja, und in China sowieso nicht irgendwie, so wie es halt staatlich passt. Und würdest du denn denken, dass, wenn man das jetzt schon so weit schauen möchte, dass der AI Act quasi deiner Meinung nach zu sehr oder gerade richtig oder zu wenig sogar noch eingreift in vielleicht eine KI, die juristische Arbeit erledigt? Also das könnte jetzt natürlich sein, sowohl die Anwaltstätigkeit als auch natürlich vor allem noch die richterliche Tätigkeit. Da wird es ja auch noch richtig spannend dann, ja.
Ja, genau. Also ich glaube, die richterliche Tätigkeit, das ist auch nochmal so ein Sonderthema für sich. Das ist viel mehr Wertentscheidung. Wen wollen wir denn da überhaupt sitzen haben? Brauchen wir da noch einen Menschen, der da sitzt und sich die Streitigkeiten irgendwie anhört auf einer menschlichen Ebene? Das spielt da immer noch mehr rein. Ich bin, glaube ich, ganz allgemein kein Freund davon, jetzt den europäischen Ansatz so per se als überreguliert so zu verteufeln und finde es interessant zu überlegen, wo ist er denn überreguliert und wo hat der Gesetzgeber eigentlich ja Steine in den Weg gelegt, wo er vielleicht keine Steine in den Weg legen sollte. Und was ich interessant finde, ist, dass in der KI-Verordnung ja zum einen ganz viele Systeme nicht erfasst sind. Das heißt, ich sag mal, 80-85% der Systeme werden ja gar nicht mit Anforderungen belegt. Ne? Es gibt ja nur diese Hochrisikoklasse und die Klasse der verbotenen KI, die eigentlich wirklich reguliert werden. Es gibt daneben noch Transparenzanforderungen und alles andere sind ja Verhaltenskodizes, die vollkommen freiwillig sind. Ja. Ich glaube, das ist so der erste Punkt, den man da beachten sollte und dass auch ganz viel Legal AI gar nicht unter der Hochrisikoverordnung fallen wird und vielmehr dann in den fachspezifischen Regelwerken nochmal an Anforderungen darauf zukommen wird. Aber natürlich hat die KI-Verordnung so eine Signalwirkung. Es ist so das erste KI-Gesetz, da ist man ja auch sehr stolz drauf und es wird irgendeine Ausstrahlwirkung haben. Und spannend finde ich, dass aber letztlich in der KI-Verordnung so an materiellen Anforderungen, also was ist denn jetzt KI-Fairness, die natürlich auch immer im Einzelfall zu bestimmen ist, aber was sind die abstrakten Gedanken dahinter, gar nicht mal so ausgeführt wird und eigentlich ja der Ansatz der KI-Verordnung sehr prozessual ist. Und ich glaube, da ist auch die Schwäche der KI-Verordnung irgendwie zu verorten. Das ist alles sehr prozessual, sehr bürokratisch und mit endlosen Dokumentationspflichten versehen ist, die vielleicht ein großes Unternehmen noch sehr gut stemmen kann. Aber ich glaube, für kleinere und mittelständische Unternehmen, für vielleicht die Anwaltskanzlei, die KI dann einsetzt, wird das Ganze sehr, sehr schwierig. Und da hat, glaube ich, der Gesetzgeber der KI-Anwendung in Europa nicht unbedingt einen Gefallen getan. Und ich meine, die Praxis wird es jetzt zeigen, wie das konkret umzusetzen ist. Aber ich glaube, das ist der Punkt, wo man ansetzen muss. Weniger die Überlegungen, welche konkreten Anforderungen bestehen da, weil die sind durchaus sinnvoll und halt noch wenig spezifiziert.
Ja, ich bin selber gespannt. Also wenn es die Pflicht gibt, auch KI zu kennzeichnen und so weiter, frage ich mich wo fängt das dann an? Also jetzt bei Bildern und so ist es ja immer einfacher oder bei Videos vielleicht, ja. Aber bei Texten, wenn ich jetzt einen juristischen Text eingebe in ChatGPT oder irgendeine andere KI, ein Chatbot, und ich sage, änder das, und er ändert vielleicht einen Satz oder so, muss man das dann als KI generiert kennzeichnen, solche Dinge. Also ich glaube, dass das auch noch alles gar nicht praxisnah richtig reguliert ist. und man dann sehen muss, und ich hoffe nicht, dass es wie bei vielen anderen Dingen, was von der EU kommt, so ist, dass es komplett die Firmen mehr belastet, als es ihnen, und die Firmen heißt in dem Fall von der großen bis zur kleinen Kanzlei, und ihnen noch am Ende mehr Ärger macht, als es den Nutzen bringt. Also das hoffe ich nicht. Aber naja, gut, es ist ja noch am Anfang, ne? Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema kommen, und zwar: Deine juristische Ausbildung ist ja noch gar nicht so lange her, also zumindest die studentische, die universitäre, ja. Und mit Recode seid ihr ja da auch immer auf der Höhe der Zeit gewesen. Wie ist denn dein Blick auf die juristische Ausbildung? Also, ich habe ja schon mit mehreren darüber gesprochen. Alle sagen natürlich komplett reformbedürftig. Also alle meine ich die Leute, die vor allem aus dem Legal Tech Legal KI-Bereich kommen. Die sagen also, diese Themen kommen da eigentlich gar nicht vor. Es gibt so ein bisschen was, so Ansätze von manchen Unis, die dort Kurse haben. Ein bisschen weitergehend gibt es ja auch dann LLMs und so weiter. Also jetzt in dem Fall nicht die Language-Modelle gemeint, sondern der Titel quasi, ja, die weitere Ausbildung. Ja, wie ist da dein Blick auf die juristische Ausbildung bezogen auf diese ganzen neuen Technologien? Müssen die Studenten das lernen? Sollten sie das nicht lernen? Und was passiert da wirklich im Moment?
Ja, das ist ganz spannend, auch wenn ich jetzt eben erzählt habe, dass wir 2018 so aus der Not heraus geboren sind, dass es ja aus studentischer Sicht damals keine Angebote gibt. Ich glaube, vielleicht wäre es so gewesen, dass wenn wir Recode Law jetzt gründen würden oder wir Recode Law jetzt gar nicht mehr gegründet hätten, weil es ja doch schon sehr, sehr viele Angebote gibt. Also du nanntest sie ja gerade bereits. Ich glaube aber, das sind alles Angebote, die sehr, sehr punktuell sind. Also die nur die Interessierten ansprechen. Also den
Grundinteressen. Ja, wobei ich da ganz kurz mal unterscheiden würde, damit wir da auch ganz klar sind. Also was es natürlich gibt, sind studentische Initiativen. Da gibt es also einige. Ich würde nicht sagen, dass es bei allen Unis welche gibt, das weiß ich nicht, aber ich kenne selber natürlich so roundabout 10, 12, die auch immer so bekannt sind. Ja. Aber die studentische Initiative hat ja mit der Uni, von der Uni selber, dem Lehrplan und so weiter erstmal nichts zu tun. Das kommt ja nicht vor. Was ist denn dann wirklich, damit wir das also auseinanderhalten jetzt mal, was passiert denn im Lehrplan? Ist da denn viel Legal Tech? Kommt das da irgendwie vor? Also deiner Kenntnis nach?
Nee, eben nicht. Also dass die Angebote, ich sag mal, von den Initiativen, also so ein LLM, dass die ja eigentlich außerhalb des Lehrplans liegen. Also dieses breite Verständnis, und ich meinte es ja eben auch, das muss sich damit jeder auseinandersetzen, früher oder später, das gibt es noch nicht. Aber ich glaube auch, dass wir den Studenten keinen Gefallen tun, wenn wir das jetzt auch noch auf den Lehrplan draufschreiben, also das, wenn wir den Lehrplan noch weiter überfrachten, weil ich glaube, das ist in der allgemeinen Debatte über die Juristenausbildung ja das große Thema, dass viel zu viel letztlich an Stoff vermittelt werden soll. Und wenn wir jetzt Legal Tech auch noch oben drauf packen, dann tun wir, glaube ich, niemandem einen Gefallen. Das heißt, es ergibt schon durchaus Sinn, dass diese besonderen Angebote für besonders Interessierte bestehen. Aber bevor wir die Juristenausbildung an sich nicht grundlegend überdenken, glaube ich nicht, dass Legal Tech diesen integralen Bestandteil im Lehrplan finden wird.
Also das ist garantiert so, weil ich glaube, es ist so überfrachtet, und wenn man immer noch überlegt, dass das Studium ja eigentlich auf den Richter ausgerichtet ist, da hat sich ja ein bisschen was reformiert mal, aber eigentlich ja nicht. Und im Grunde genommen ist es so, dass du ja immer noch vom ersten Semester den Stoff bis zum Ende können musst in den letzten Examen, also wirklich alles. Das ist bei vielen, vielen, ich glaube, vielleicht sogar bei fast allen anderen Studiengängen, die es gibt, überhaupt gar nicht so. Da hast du Dinge, die schließt du ab und dann hörst du nie wieder was davon. Ja. Und deswegen verstehe ich das total, wenn man jetzt sagt, okay, Legal Tech ist vielleicht wichtig, aber um Gottes Willen nicht noch obendrauf auf alles andere, dass es immer mehr wird. Also es muss eine Reform sein, die dann wirklich an das Gesamte rangeht, das Gesamte verschlankt, denke ich mal, ja, auf das Wesentliche konzentriert, vielleicht den Leuten noch mehr die Möglichkeit gibt, sich schon vorher zu spezialisieren möglicherweise. Und Legal Tech muss mindestens eine dieser Spezialisierungspunkte sein oder eben einen allgemeinen Grundkonsens mit drin haben, aber dann nicht in der Überfrachtung. Also ich denke, so sollte es doch sein, oder?
Ja, absolut. Ich meine, es wäre natürlich total wünschenswert, wenn jetzt Professor, Professorin, die jetzt gerade Mietrecht unterrichtet, da auch mal, ich sag mal, rechtspolitische Erwägungen mit einfließen lässt und sagt, ey, die Mietpreisbremse, die ist schön und gut, die wurde damals eingeführt, aber wenn wir sie nicht durchsetzen, dann bringt sie auch nichts. Und da könnte natürlich dann in jedem Fach, und das könnte man jetzt ausbuchstabieren für alle anderen Themen auch, Legal Tech irgendwie auch im normalen Lehrplan eine Rolle spielen, aber nicht in der Breite, in der es eigentlich letztlich vielleicht nötig wäre. Aber zumindest diese Grundsensibilität dafür anzuregen und dann mit zusätzlichen Angeboten wirklich die Interessierten abzuholen. Ich glaube, das ist vor der großen Reform erstmal der Way to go.
Ja, die Frage ist ja auch, was bedeutet denn Legal Tech überhaupt im Studentischen, wenn man den Studentinnen und Studenten das beibringen möchte? Was sollen die denn überhaupt lernen? Ja, also ich finde, sie sollten einerseits wissen, was gibt's denn so für Legal Tech Firmen? Ja, damit meine ich mehr so diese Business to Consumer. Dann, wenn du sowas lernst, dann musst du aber eigentlich auch schon vermitteln, gewisse wirtschaftliche Dinge, also wie kann ich zum Beispiel eine Kanzlei gründen oder so, das gehört eigentlich schon alles mit dazu. Das ist ja überhaupt gar nicht da. Ja, und der andere Teil wäre natürlich, dass man sich eher auf Software beschränkt, so dass man also völlig getrennt davon im Übrigen, ne? Dass man dann sagt, okay, was wird denn da eingesetzt? Wie funktioniert denn so ein? Du hast ja Writer schon erwähnt, aber es gibt ja auch ganz viele andere, No-Code, Low-Code. Wie kann man vielleicht prompten? Das ist ja jetzt quasi das aktuelle Ding. Wie prompte ich gut mit ChatGPT? Und also dieser Softwarebereich, das wäre quasi das Zweite. Und über das erste, gut, da kann man ein bisschen streiten, da müsste man generell darüber nachdenken, ob man Studentinnen und Studenten der Rechtswissenschaft beibringen möchte, im echten Leben klarkommen zu können und zu müssen. Ja, ich finde schon, das geht dann von einerseits Bewerbung, Großkanzleileben bis hin zur selbstständigen Tätigkeit als Einzelanwalt. Ja, der Richterteil auch, aber das sind ja viel weniger und darauf wird immer gezogen. Also es ist alles nicht so richtig realistisch, es ist alles überhaupt nicht hands-on, also gar nicht. Es ist sehr theoretisch, das verstehe ich, weil es das sein muss, aber es sollte eben nicht alles theoretisch sein, es sollte viel mehr praxisnah sein, finde ich. Also das ist jetzt meine eigene Überlegung natürlich, aber wenn man sieht, was die Studenten denn später beruflich tun, dann sollte man sie bei dem, also prozentual meine ich auch, wie viele werden denn Anwalt, wie viele werden denn Großkanzleianwalt, wie viele werden selbstständig, wie viele werden Staatsanwalt und so weiter und so weiter. Und wenn man diese Struktur nimmt, da sollte man ihnen dabei helfen. Und da sollte man schauen, was kann man im Legal Tech Bereich tun, eben vor allem in dem, was ich gerade sagte, der zweite Bereich Software, dass man ihnen beibringt, was gibt's da. Ja, und das könnte man alles tun. Ich bin auch sicher, dass Softwarefirmen da mithelfen würden, ganz sicher, weil das ja für die auch was bringt, die zukünftige Generation, ja. Und das findet aber leider alles nicht statt, wird vielleicht mal irgendwann stattfinden, ich weiß es nicht, mal sehen. Also, das ist so ein bisschen mein Blick. Ja, was meinst
Ja,
du noch?
absolut. Absolut. Nee, die Frage ist ja auch immer so ein bisschen, ist dann auch das universitäre Studium unter Umständen der richtige Ort für genau diese Themen, ne? Wenn wir jetzt irgendwie die Referendarausbildung, die aber auch schon super voll ist und super gestaucht und die Leute haben keine Zeit, ob das nicht eher der praktischere Teil ist oder ob man, also ich glaube, man muss das Ganze schon als Ganzes sehen. Was findet jetzt an der Uni statt? Was findet dann in der Praxis, in der Referendarausbildung statt? Dass die Themen da
Ja.
irgendwie relevant sind, ja. Ob man jetzt die Leute dann noch weiter überfrachten muss, ich glaube nein. Ich glaube,
Genau.
dann gewinnt man auch nichts damit.
Also das Entscheidende ist definitiv der Konsens, das haben wir ja beide, dass man nicht etwas obendrauf packt auf das, was besteht, sondern es muss komplett reformiert werden. Aber ich finde schon, dass man natürlich im Referendariat, da sprechen wir jetzt ja nicht drüber, das müsste man natürlich dementsprechend auch abändern. Aber ich finde schon, dass man gewisse Dinge nicht erst ins Referendariat verlegt, sondern die sollte man auch schon am Anfang klar machen. Gerade Dinge finde ich, wenn ich mich an mein Studium, was ja nun auch schon einige Jährchen zurückliegt, erinnere, ich hätte mich sehr gefreut, wenn Sachen dort vermittelt worden wären, die mir mal den Beruf klar machen, oder auch die Berufswahl. Also wie läuft denn das als Richter? Wie läuft das denn als Anwalt? Wie läuft das wirtschaftlich? Ja, also all diese Dinge, was ich eben gerade so als hands-on beschrieben habe, man muss das ja nicht ins Detail fortführen, aber dass einmal wenigstens mal ein Kurs darüber besteht, dass man versteht, wie die Zukunft aussehen könnte. Weil da sind ja auch noch Entscheidungen zu machen. Wenn ich im ersten Semester, im zweiten Semester bin, kann ich ja durchaus auch noch was ganz anderes werden wollen. Ja. Und ich finde, das ist alles gar nicht so. Und dann wird immer gesagt, Jura ist trocken und so. Ja, aber was ist damit gemeint? Das ist halt rein theoretisch und praktisch nah findet gar nichts statt. Und das ist nicht trocken, sondern das ist einfach ja an der Realität leider eben vorbei. Und das kommt eben von vielen, vielen Jahren zurück, wo das vielleicht mal sinnvoller war. Aber heute ist es das absolut gar nicht mehr. Und dann noch, wenn du auch noch überlegst, Studenten sind dann fertig, kommen in Kanzleien rein, sei es im Referendariat oder sogar noch danach. Ja, im Referendariat selber haben sie auch nicht so viel Zeit, dann müssen sie ja fürs zweite Examen sehr viel lernen. Aber und haben ja noch Kurse auch noch. Ja, aber wenn sie dann in die Praxis mal kommen, dann sitzen dort Studentinnen, die mit ihrem iPhone geübt sind, ja, und kommen dann oft an Dinge ran, die also schon auch wieder veraltet sind. Also da ist das nächste Problem, ne, dass auch die Praxis selber ja gar nicht auf dem Stand, also manche mehr, manche weniger, wie du weißt, an Kanzleien, da ändert sich ja auch gerade viel, aber ja, also dieses ganze System ist nicht ganz schlecht. Ich würde es auch nicht verteufeln, natürlich nicht, aber es ist doch mindestens reformbedürftig. Ja,
ja, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, alle Digitalisierungsprobleme in der Rechtsbranche lösen wir nicht in der Juristenausbildung, aber ja, diese Grundsensibilisierung und dieser erweiterte Horizont auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir.
Vielleicht zum Abschluss, ich habe ja neulich gesprochen, das war mit Michael Friedmann, von hier Frag einen Anwalt, 1, 2, 3 Recht und so, ja, und Prime, wie heißt das, Prime Legal AI, glaube ich, ja, seine KI-Software-Firma. Und der sagte also, er hätte schon oft davon gehört und ich nehme an, dass es dann noch mehr wird, wenn man jetzt auch mal aufs Studium guckt, weil wenn du jetzt anfängst zu studieren, dauert das ja ein paar Jahre, bis du dann mal in die Praxis kommst, ja, dass er halt gesagt hat, es wäre jetzt schon bei Kanzleien seiner Kenntnis nach so, dass also schon manche auch, vielleicht sogar einige, fragen, bist du denn bei der Einstellung, ja? Bist du denn bereit, mit Software zu arbeiten, mit KI-Software zu arbeiten und so weiter? Und wenn der Kandidat, die Kandidatin halt sagen so, naja, also ich bin eigentlich Jurist geworden, nicht um mit Software und so, das will ich eigentlich gar nicht so sehr, weil die Leute gibt's ja auch, ja, dann sind die eigentlich schon raus. Und dann kommen sie in diese Jobs gar nicht rein. Und das ist ja auch ein Teil, der sich dann eben durch, was wir eben gerade besprochen haben, sich verbessern sollte. Ist das, hast du da auch irgendwie schon so Kenntnisse oder kannst du dir das zumindest vorstellen, dass das so kommt, dass da viel mehr drauf geachtet wird von den Arbeitgebern?
Das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade dann, wenn sich dann eventuell ja auch Softwareunternehmen, Marktteilnehmer irgendwie durchsetzen werden und das, was jetzt die oder vor Jahren noch die Microsoft Office Skills sind, dann auf spezifische Produkte im Rechtsbereich auch sich erweitern würde. Und wer die dann nicht im Lebenslauf aufweist oder zumindest gewisse Grundkenntnisse mitbringen kann, nochmal ganz zu schweigen von der alleinigen Bereitschaft, damit zu arbeiten. Ich glaube, der verliert dann. Also ich glaube, das ist durchaus eine Analogie, die man ziehen kann mit Microsoft Office.
Genau, eine sehr, sehr interessante, weil wenn du überlegst, also ich hatte ja in dem Beispiel gesagt, dass es gar nicht darum ging, können sie das, sondern die Frage ist eher, sind sie bereit, das überhaupt machen zu wollen? Also das zeigt ja schon, wie weit man hier eben nicht ist. Ja. Und normalerweise müssten die fragen, wir haben so Software, wie die jetzt genannten, welche sich alle nicht nennen, gewisse Kanzleisoftware oder so weiter, die setzen wir ein, Automatisierungssoftware, wir setzen ein KI-Software. Nicht irgendwie, sind sie bereit, das zu machen, sondern die Frage müsste eigentlich sein, haben sie schon Erfahrung mit der und der und der Software. Ja. Und da müssten die Leute natürlich eigentlich sagen, ja klar, das habe ich schon im Studium, habe ich da schon was von mitbekommen und im Referendariat wurde mir das auch beigebracht und so weiter. Das wäre eigentlich der Punkt, wie es sein muss. Und deswegen schließen wir ja gerade den Kreis zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, was man eigentlich doch alles praxisnah lernen müsste, damit diese Fragen vom Arbeitgebern mal kommen und dann eben wie mit Office, weil ich meine, die fragen Leute ja auch, haben sie Excel? Ja, das habe ich ja nicht im Studium gelernt, das habe ich mir vielleicht selbst beigebracht oder so, aber es sollte mindestens unterstützt werden. Ne? Ja. Also ich glaube, da schließt sich das Ganze zur Verbesserung der Ausbildung im ersten Examen, aber auch im Referendariat. Ne?
Ja, und ich glaube, es ist auch so, niemand, der angibt, er kann Excel wirklich, er kann Excel, kann Excel wirklich gut.
Nein,
Und
also ich
ich
meine, da
glaube,
ist,
aber diese
du bist ja nicht mal ein
Grundkenntnisse,
Prozent davon. Ja.
diese
Ja.
Grundkenntnisse, die braucht es. Man muss da schon mal mitgearbeitet haben, auch wenn es nur in einem Workshop in einem Tag war.
Das meine ich.
Bereit sein für das Neue, was vielleicht man dann auch noch dazulernen kann, das ohnehin. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, eine Grundcharakteristikum. Wer das nicht, wer die nicht aufweist, da wird es dann schwierig auf dem Arbeitsmarkt.
Genau. Matthias, die Zeit ist vorbei. Ich danke dir und wir hören uns sicher mal wieder. Dankeschön.
Dankeschön.